Ich begrüße euch ganz herzlich in dieser neuen Umgebung und wir beginnen, wie kann es nicht anders sein, mit Lied Nummer 1. Der Countdown läuft.
1, 2, 3 und...
Der Countdown läuft, Gott ruft nach uns, schiebt die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Die Zeit ist reif, es tickt die Uhr, lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur. Der Countdown läuft, Gott ruft nach uns, schiebt die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Die Zeit ist reif, es tickt die Uhr, lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur. Du sagst zu mir, ich brauch im Leben keinen Gott, mein Verstand und meine Kräfte reichen aus. Doch dürst, wenn man bedenkt, was du hast, ist nicht von dir, denn das alles hat dir Gott ja erst geschenkt. Der Countdown läuft, Gott ruft nach Haus, schieb die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Die Zeit ist reif, es tickt die Uhr, lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur. Du sagst zu mir, ich habe im Leben noch viel vor, wenn ich älter bin, nehme ich mir Zeit für Gott. Doch dürst, wenn man bedenkt, dass schon morgen Schluss sein kann, denn die Zeit, die hat dir Gott ja erst geschenkt. Der Countdown läuft, Gott ruft nach Haus, schieb die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Die Zeit ist reif, es tickt die Uhr, lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur.
Dir,
der Countdown. Du sagst zu mir, ich komm im Leben gut zurecht und ich allein bin meines Glückes Schmied. Doch dürst, wenn man bedenkt, dass nicht alles machbar ist, denn das Glück, das hat dir Gott ja erst geschenkt. Der Countdown läuft, Gott ruft nach Haus, schieb die Entscheidung nicht auf irgendwann hinaus. Nicht hinaus, die Zeit ist reif, es tickt die Uhr, lass dich nicht hängen, komm, geh in die Spur.
Schönen guten Abend, Freunde. Alle Jahre wieder erwischt es uns mal. Entweder fällt eine Kirche ein oder eine Kirchenheizung fällt aus. Aber was nie ausfällt, ist unser Jugendgottesdienst. Ich begrüße euch im neuen Asylantenheim. Und freue mich, dass ihr das Adventhaus gefunden habt. Ich habe es in der Zeitung gelesen, da wurde ein Verbrecher gesucht und da hieß die Beschreibung, der Mann ist 170 bis 715 Zentimeter groß. Also bei der Größe ist er ja leicht zu finden gewesen eigentlich. Ne? Ich denke, das Adventshaus ist leicht zu sehen. Schön, dass ihr es gepackt habt. Das nächste Mal fangen wir dann pünktlich an. Heute haben wir nur mal denen eine Chance geben wollen, die den Weg noch herüber suchen mussten. Und ich bedanke mich natürlich bei der Adventgemeinde, dass die uns hier sofort und absolut unbürokratisch und unwahrscheinlich freundlich aufgenommen haben. Schönen Dank. In der Luthergemeinde basteln sie an ihrer Heizung und wussten nicht, ob wir das nächste Mal dabei sein können. Also werden wir das nächste Mal auch hier sein, weil die Luthergemeinde, hier die Adventgemeinde freundlicherweise eine Veranstaltung, die das nächste Mal wäre, extra unsertwegen verschoben hat. Finde ich also ganz klasse. Vielleicht gefällt es uns hier so gut, dass wir überhaupt hier bleiben und gar nicht mehr rauszukriegen sind. So etwas kommt ja auch vor, dass man seine Gäste nicht mehr loskriegt. Ich habe jetzt gelesen, ja, jetzt habe ich jetzt im Digest stand drin, da haben drei Pfarrer sich unterhalten, wie sie die Fledermäuse loskriegen könnten in ihrer Kirche. Und der katholische Priester, der hat gesagt, ich habe mit der Schrotflinte auf die Viecher geschossen, aber da hat bloß lauter Bilder kaputt gemacht, hat nichts genützt. Der Adventist sagt, wir haben die alle in Kästen eingefangen und haben die 80 Kilometer weggefahren und freigelassen. Als wir zurückkamen, waren die alle schon wieder da. Der evangelische Pfarrer sagt, wir haben sie alle getauft und konfirmiert, seitdem sind die nie wiedergekommen. Es ist ja klar, dass wir die heutige Kollekte hier für unsere Gastgeber sammeln. Wenn ihr mal eure Blicke nach oben richtet, da seht ihr, dass an dieser Decke einiges gemacht werden soll. Ich habe gehört, die wollen hier mal renovieren. Und da werden wir uns natürlich beteiligen, als Dank, dass wir hier sein können. Da habt ihr also hinterher bei der Kollekte nochmal eine Gelegenheit, eure Dankbarkeit nicht bloß durch Klopfen und Klatschen zu bezeugen, sondern durch ein sanftes Rascheln. Also einen ungefähren Richtwert gebe ich euch mal die Kollekte vom letzten Mal an. Das war eine Traumkollekte, das war die höchste, die wir in diesem Jahr gehabt haben. Das waren fast 6.000 Mark. 5.978 Mark, Leute. Das war ein fetter Brocken. Vielen Dank. Es ging da um die behinderten Kinder in Ruanda, die als Flüchtlinge da rumgeistern. Über die Christoffel-Blinden-Mission haben wir das geschickt. Ich bedanke mich dafür. Im Übrigen haben wir bisher in unserem Jugendgottesdienst seit seinem Bestehen über eine Dreiviertelmillion gesammelt. Also das ist für einen Jugendgottesdienst schon ein ganz schönes Sümmchen. So, ich freue mich natürlich, dass ich hier nicht darum bitten muss, dass irgendjemand uns kehren hilft. Auch das müssen wir hier nicht machen. Ich sage, es ist ideal hier. Nächster Gottesdienst. Ja, da freut ihr euch auch, ne? Nächster Gottesdienst ist also hier am 11. Dezember, 3. Advent, hier im Adventhaus, zusammen mit Jörg Swoboda. Wer Kassetten von den Jugendgottesdiensten dieses Jahres haben will, der muss die draußen am Büchertisch bestellen. Die werden je nach Bestellung dann auch angefertigt. So Leute, Fragen gab es das letzte Mal auch. Diesmal steht auch irgendwo da hinten wieder der Fragekasten. Und ich beantworte jetzt die Fragen vom letzten Male. Die ersten beziehen sich auf die letzte Predigt, wo es um die Krankheit ging. Was würdest du mir empfehlen, wenn ich Kranke, die mir Gott als Nächste ins Leben stellt, durch Gebieten heilen wollte? Soll ich es tun? Und was ist, wenn es nicht klappt? Also es gibt Menschen, die haben von Gott die Geistesgabe des Krankenheilens empfangen. Und ich weiß nicht, ob du so ein Mensch bist. Und ich weiß auch nicht, ob ich diese Gabe habe. Ich habe jedenfalls mal mit anderen Christen zusammen einer Frau die Hand aufgelegt, die Krebs hatte und die heute noch lebt. Und ich habe mit anderen Christen zusammen der Frau die Hände aufgelegt und die heute nicht mehr lebt, die gestorben ist. Es ist also ganz verschieden ausgegangen. Aber ich habe niemals, wenn ich so einen Dienst getan habe, vorher gefragt, was passiert, wenn es nicht klappt. Und ich denke, wenn du diese Frage noch hast, was ist denn dann, wenn es nicht klappt, da bist du einfach noch nicht reif, diesen Dienst zu tun. Aber beten für den Kranken, das kannst du und das sollst du in jedem Falle. Du sagtest, Krankheiten seien nie von Gott gewollt. Habe ich doch richtig verstanden, oder? Ja, hast du richtig verstanden? Paulus erzählt aber, er hätte einen Stachel im Fleisch. Ist damit keine Krankheit gemeint? Ja, damit ist vermutlich eine Krankheit gemeint. Die Forscher nehmen an, es handelt sich um Epilepsie oder auch um Migräne. Aber der Paulus sagt ja gerade nicht, dass er die Krankheit von Gott hat, sondern er sagt ja ausdrücklich im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7, dass er sie von Satan bekommen hat. Und deswegen bittet er ja Gott, dass er ihm die Krankheit wegnimmt. Soll ich meinen Kindern bei Krankheit zuerst die Hand auflegen und erst bei keiner Besserung zum Arzt gehen? Oder soll ich zum Arzt gehen und, wenn er nicht helfen kann, die Hand auflegen? Oder soll ich beides zugleich tun? Beides zugleich tun, heißt die Antwort. Was ist deine Meinung zum Thema Organspende? Das Wort Spende gefällt mir immer. Eine Spende ist etwas Freiwilliges. Und wenn jemand sich freiwillig bereit erklärt, Organe zu spenden, finde ich das in Ordnung. Und da bin ich auch dafür, aber wenn ein anderer das bestimmt, also ein Staat oder ein Gesetz, dann bin ich nicht dafür. Sind Soldaten Mörder? Nein. Aber die, die sowas sagen, das sind Mörder. Das sind Rufmörder. Was sagt die Bibel dazu? Als Soldaten Johannes den Täufer gefragt haben nach seiner Bekehrungspredigt, was sie tun sollen, da hat er nicht gesagt, ihr seid Mörder, hört auf, Soldaten zu sein, sondern er hat gesagt, tut kein Unrecht. Und Jesus hat niemals den Soldaten, mit denen er zu tun gewesen gehabt hat, sowas gesagt, dass sie Mörder wären oder dass sie mit ihrem Dienst aufhören müssen. Auch die Apostel haben das nicht gemacht. Der Petrus hat den Cornelius, den Hauptmann Cornelius, nicht als Mörder beschimpft, sondern hat ihn als Bruder angenommen und getauft. Und der Paulus, der hat im Römerbrief Kapitel 13 geschrieben, dass der Staat von Gott das Schwert, also die Gewalt bekommen hat, nämlich um die Guten zu belohnen und um die Bösen zu bestrafen. Dazu ist der Staat da. Und ohne Armee, ohne Soldaten, ohne Polizei, ohne Gewalt gäbe es ein Chaos auf der Welt und auch in unserer Stadt und auf den Straßen. Wer behauptet, es dürfte keine Soldaten und keine solche Gewalt geben, der ist einfach ein politischer Wirrkopf und der ist außerdem ein theologischer Schwärmer. Was ist ein Jesuit? Jesuit ist Mitglied eines römisch-katholischen Ordens, der sich besonders um die Mission, um das Erziehungswesen und um die Politik kümmert. Was halten Sie von einer Hypnose-Show? Da halte ich nichts davon. Nimmt Gott in der Taufe uns an oder wir Gott? Gott nimmt uns an. Da steht noch drauf, zum Beispiel, wenn Christen bewusst ihre Kinder taufen lassen, sobald sie es richtig verstehen. Die Taufe ist nicht abhängig von unserem Verstehen, sondern das ist ein Gnadengeschenk Gottes, das ist über alles Verstehen und Begreifen. Was hat Gott heutzutage mit Naturkatastrophen vor? Oder auch mit größeren Unfällen, zum Beispiel Estonia-Fähre. Also das klingt ja schon geradezu so, als ob Gott der Verursacher von Unfällen und Naturkatastrophen wäre. Die meisten Unfälle und auch ein großer Teil der Naturkatastrophen, liebe Freunde, sind hausgemacht. Da sind die Menschen dran schuld. Wie zum Beispiel der Untergang der Estonia-Fähre. Also wir können das, was wir Menschen selber verschuldet haben, nicht Gott in die Schuhe schieben. Eine ganz andere Frage ist, wieso Gott sowas zulässt und vor allem, dass da Unschuldige mit reingezogen werden. Auch diese Frage, die kann kein Mensch beantworten. Wie kann man hören oder erfahren, was Gott von uns will? Oder wie erfahren wir eine Antwort auf konkret gestellte Fragen? Blockiert irgendetwas aus der Vergangenheit oder eine Sünde den Kanal? Ja, das kann natürlich so sein. Das kann ein Grund sein. Ein anderer Grund kann sein, dass Gott uns einfach warten lässt. Gott gibt seine Antworten nicht immer gleich auf der Stelle. Er lässt uns manchmal lange warten. Also grundsätzlich gilt, du erfährst den Willen Gottes, wenn du bereit bist, den Willen Gottes zu tun. Und wenn du bereit bist, Gott zu gehorchen, dann wird Gott auch dir seinen Willen offenbaren. Und dazu benutzt er Menschen und die Bibel und äußere Umstände und innere Zustände und verschlossene Türen und innere Stimmungen, was weiß ich. Also Gott hat tausend Möglichkeiten, um dir seinen Willen klarzumachen. Und wir das macht, das lass mal ganz seine Sorge sein. Deine Sorge soll einzig und allein sein, dass du bereit bist, den Willen Gottes zu tun. Und dann wirst du ihn auch erfahren. Ich möchte gerne wissen, was mit Tieren nach ihrem Tod passiert. Haben sie auch eine Seele? Hier läuft da gerade eine Katze durch, ne? Ihr fragt schon nach dem Tod und nicht nach dem Leben. Es ist das alte schöne Spielchen. Also ich weiß nicht, ob diese Katze mal in den Katzenhimmel kommt. Die Bibel sagt nichts darüber. Ich habe die nie bestellt jetzt für die Frage. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Also die Bibel sagt nichts Genaues drüber und da kann ich also auch nichts Genaues dazu sagen. Ich weiß es nicht. Letzte Frage. Normalerweise steht in der Bibel, dass der Sabbat zu feiern ist. Wir feiern aber den Sonntag, also den Tag der Auferstehung. Ist das nicht ein Verstoß gegen das Gebot? Ja, genauso sehen das die Adventisten, in deren Haus wir hier zu Gast sind. Die Kirche sieht das nicht so. Das Wort Sabbat, das heißt auf Deutsch Ruhetag oder Feiertag. Und die Übersetzung von Luther, du sollst den Feiertag heiligen, ist sachlich völlig in Ordnung. Der Sabbat ist also kein Eigenname für den siebenten Tag. Ist also nicht an den siebenten Tag gebunden. Also, dass wir trotz solcher Unterschiede hier in diesem Hause sein können, das finde ich ganz klasse. Ist ja auch praktisch. Die Adventisten hatten eben gestern am Sabbat Gottesdienst und dadurch können wir heute hier Gottesdienst feiern. Ist doch gut eingerichtet. Also im Ernst, Leute, dass wir trotz dieser verschiedenen Bibelauslegung und Einstellung hier in diesem Hause Gast sein dürfen. Ich finde, das ist nochmal ein Sonderbeifall für die Geschwister von Adventisten wert. Danke.
Wir wollen jetzt mit dem nächsten Lied schon mal vorgreifen auf das nächste Jahr. Wir haben wieder ein Lied zur Jahreslosung gemacht. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, heißt die Jahreslosung des nächsten Jahres. Und dazu das folgende Lied. Ich möchte gerne mit euch den Refrain mal versuchen, der geht so. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Wendet euch zu mir, sagt Gott uns jeden Tag. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Wendet euch zu mir, sagt Gott der ganzen Welt. nochmal und
wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Wendet euch zu mir, sagt Gott uns jeden Tag. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Wendet euch zu mir, sagt Gott der ganzen Welt.
Das Maskottchen ist ein Gottchen, bringt kein Glück, schützt nicht vor Schaden. Wer an Götzen sich ergötzt, hat aufs falsche Pferd gesetzt. Ohne Gott, da gehst du baden. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Wendet euch zu mir, sagt Gott uns jeden Tag. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Wendet euch zu mir, sagt Gott der ganzen Welt.
Buddha, Allah oder Krishna, kannst du alle glatt vergessen. Wer die falschen Götter ehrt, der verliert und lebt verkehrt. Niemand kann mit Gott sich messen. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Wendet euch zu mir, sagt Gott uns jeden Tag. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Wendet euch zu mir, sagt Gott der ganzen Welt.
Jeder Mensch sehnt sich nach Freiheit, möchte los von seinen Ketten. Wer nach anderen Göttern schielt, hat die Chance schon verspielt. Nur der wahre Gott kann retten. Versucht's mal.
Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Wendet euch zu mir, sagt Gott uns jeden Tag. So werdet ihr gerettet. Wendet euch zu mir, sagt Gott der ganzen Welt.
Wir singen nochmal.
Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Wendet euch zu mir, sagt Gott uns jeden Tag. Wendet euch zu mir, so werdet
Gäste haben bis jetzt in Startlöchern gesessen, jetzt kommen sie nach oben in Scheinwerferlicht. Wir begrüßen für heute Antje und Frank. Wir freuen uns auf euch.
Hallo, wir haben zu Beginn unser allererstes Lied, was wir so gemeinsam gesungen haben, mitgebracht. Aber es sind manche Begriffe drin, die vielleicht so um die Wende entstanden sind oder geprägt sind. Deshalb wollen wir uns dafür entschuldigen, aber der Refrain, Gott, du bist gut, deine Liebe hat Fantasie, dieses ist über die Jahre jetzt, die wir unterwegs sind mit Gott, geblieben.
Gott, du bist gut, deine Liebe hat Fantasie. Du machst mir Mut und verlässt mich nie. Mein Auge wird groß bei Japans Technik und beim Strahlen der Kleinen im Karussell. Du machst mir Mut und verlässt mich nie. Gott, du bist gut, deine Liebe hat Fantasie. Du machst mir Mut und verlässt mich nie.
Das nächste Lied handelt vom Jugendhobby Nummer 2, die Klauerei. Und das ist ein Lied, was wir mit euch gemeinsam singen wollen. Und zwar, es heißt 99 Mal geht's gut. Ihr braucht also bloß das zu wiederholen, was ich euch vorsinge.
Stets die Hand in fremden Taschen, 99 Mal geht's gut. Meister im Monetenkaschen, 99 Mal geht's gut. Finger kleben, Diebe lachen, 99 Mal geht's gut, jawohl. Bonbons, Mopsen, Beute machen, 99 Mal geht's gut.
Machen wir gleich nochmal.
Stets die Hand in fremden Taschen, 99 Mal geht's gut. Meister im Monetenkaschen, 99 Mal geht's gut. Finger kleben, Diebe lachen, 99 Mal geht's gut, jawohl. Bonbons, Mopsen, Beute machen, 99 Mal geht's gut. 99, 99, 99 Mal geht's gut, jawohl. 99, 99, 99 Mal geht's gut.
Machen wir gleich nochmal den Refrain.
99, 99, 99 Mal geht's gut, jawohl. 99, 99, 99 Mal geht's gut. Taschen rauben, Uhren stehlen, 99 Mal geht's gut. Türen hebeln, Schlösser quälen, 99 Mal geht's gut. Läden stürmen, Scheiben hacken, 99 Mal geht's gut, jawohl.
Bonbons mapsen, Beute machen,
99 Mal geht's gut. 99, 99, 99 Mal geht's gut, jawohl. 99, 99, 99 Mal geht's gut.
Doch dann schnappt die Falle zu,
99 Mal geht's gut.
Bullen greifen dich im Nu,
99 Mal geht's gut.
Räuber kommen ins Gitterhaus,
99 Mal geht's gut, jawohl.
Dort gehen früh die Lichter aus,
99 Mal geht's gut.
99, 99, 99 Mal geht's gut, jawohl. 99, 99, 99 Mal geht's gut. Küssen kann man nur ein Bild,
99 Mal geht's gut.
Lärmen macht den Schließer wild,
99 Mal geht's gut.
Sonntags hält man Suppenschmaus,
99 Mal geht's gut, jawohl.
Keiner kommt hier lebend raus, 99 Mal geht's gut, jawohl.
Ziel
Spiele machen Saft, Sprünge machen Dampf, Schritte machen Kraft. Ich bin okay, ich bin auch hoch, ich geh mit Jesus, darum bin ich so. Ich bin okay, ich bin auch hoch, ich lebe mit Jesus, darum bin ich froh. Ich bin okay, ich bin auch hoch, ich geh mit Jesus, darum bin ich so. Ich bin okay, ich bin auch hoch, ich lebe mit Jesus, darum bin ich froh.
Was wir auch schon mal hier gemeinsam gesungen haben. Das heißt, Gott sagt, ich mag dich. Im Refrain kommt, Gott sagt, ich mag dich. Gott sagt, ich will dich. Gott sagt, ich brauche dich. Und das ist ein großes Glück und darum auch der Chorus. Mit mir zusammen ück, ück, ück. Und ihr mit dem Andi zusammen Glück, Glück, Glück.
Manchmal will ich Gott ganz nahe sein, ich öffne ihm mein Herz, lass ihn herein. Seine Hände wissen, was ich mag, wenn er in seinen Worten sagt.
Gott sagt, ich mag dich,
er mag mich.
Gott sagt, ich will dich,
er will mich.
Gott sagt, ich brauch dich,
er braucht mich.
Gott sagt, ich liebe dich, Gott sagt, ich mag dich,
er mag mich.
Gott sagt, ich will dich,
er will mich.
Ich brauch dich,
er braucht mich.
Gott sagt, ich liebe dich.
Glück, 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 Glück. Mein Ich so sehr gesucht in vielen Stunden, nun hab ich es in dir gefunden. Ich weiß jetzt, wann das Glück beginnt. Ich freu mich, bin Gottes Kind.
Gott sagt, ich mag dich,
er mag mich.
Gott sagt, ich will dich,
er will mich.
Gott sagt, ich brauch dich,
er braucht mich.
Gott sagt, ich liebe dich. Gott sagt, ich mag dich,
er mag mich.
Gott sagt, ich will dich,
er will mich.
Gott sagt, ich brauch dich,
er braucht mich.
Gott sagt, ich liebe dich. Dein Gesicht mehr als du hältst. Er hilft dir, wenn du steigst und wenn du fällst. Er möchte seinen Willen mit dir leben. Und brauchst du Halt, wird er ihn geben. Gott sagt, ich mag dich,
er mag mich.
Gott sagt, ich will dich,
er will mich.
Gott sagt, ich brauch dich,
er braucht mich.
Gott sagt, ich liebe dich. Gott sagt, ich mag dich,
er mag mich.
Gott sagt, ich will dich,
er will mich.
Gott sagt, ich brauch dich,
er braucht mich.
Gott sagt, ich liebe dich. Das nächste Lied heißt Hingabe. Gott möchte, dass wir uns ihm ganz hingeben. Alle unsere Lebensbereiche sollen wir ihm ausliefern. Hingabe.
Musik.
Jesus, du bist groß, bist Herr der Herrlichkeit. Ich lobe dich, mein Gott, in alle Ewigkeit. Jesus, du bist Licht, leuchtest mir den Weg. Wenn's auch dunkel ist, weißt du, wie's weitergeht.
Unser letztes Lied für heute, das heißt Mit Gott auf Tour. Wir sind seit 5 Jahren jetzt mit Gott auf Tour, so ist auch unser Slogan. Das ist wieder so ein typischer Chorus. Wappen, Dudab, Dai, Wa-a-a, singt ihr. Zerstört. Zum Glück gibt es Gott, der mir aufhört und mich hört. Ich bin mit Gott auf Tour,
weil er der Weg für mich ist.
Gott auf Tour,
weil er die Wahrheit ist.
Gott auf Tour,
weil er das Leben ist.
Weil die Hoffnung ist, weil mich nie vergisst. Ich bin mit Gott auf Tour. Lab du da dein,
oh oh oh.
Lab du da dein, lab du da dein,
oh oh oh.
Lab du da dein.
Gerne geflogen, zu hoch und zu viel. Magen der Krippet, punktiertes Gefühl. zu tiefer gefallen. Mir wurde übel danach. Zum Glück gibt es Gott, der mich auffängt und mir sagt:
Ja, ich bin mit Gott auf Tour,
weil er der Weg für mich ist.
Gott auf Tour,
weil er die Wahrheit ist.
Gott auf Tour,
weil er das Leben ist.
Weil er die Hoffnung ist, weil er mich nie vergisst. Ich bin mit Gott auf Tour.
Mein Schiff ist gesunken, Schwimmen hat keinen Sinn. Träume sind Schäume, treiben dahin. Im Meer voller Tränen, weit weg vom Land. Zum Glück gibt es Gott, der gibt mir Kraft zum Widerstand.
Ja, ich bin mit Gott auf Tour,
weil er der Weg für mich ist.
Gott auf Tour,
weil er die Wahrheit ist.
Gott auf Tour,
weil er das Leben ist.
Weil die Hoffnung ist, weil er mich nie vergisst.
Ich bin mit Gott auf Tour.
Wap du da dai, wap oh oh, wap du da dai. Wap du da dai, wap oh oh, wap du da dai. Wap du da dai, wap oh oh, wap du da dai.
Andi hat gerade gesungen, mein Schiff ist gesungen. Andi ist der, der hier steht mit der Zwölfseitigen übrigens, ne? Für die, die das immer noch nicht wissen. Das andere ist der Frank. Ne? Okay, er hat gerade gesagt, mein Schiff ist gesungen. Nicht gesagt, sondern gesungen. Wenn so ein Schiff singt, dann ist es höchste Zeit, Signale weiterzugeben, damit der andere das auch aufnehmen kann. Und damit noch Rettung eintreten kann. Und so ein anderes Schiff helfen kann. Wir wollen das jetzt mal in dem nächsten Lied so machen. SOS, Gott will retten. Also ich singe mal sowas vor und ihr versucht mir das zuzufunken, ne, was ich gerade gesungen habe. Also Test, geht so. SOS.
SOS.
Naja, also, da kommt keine Rettung, ja. Also, nochmal, ne, und. SOS.
SOS.
Das hat eine Chance.
SOS.
SOS.
Gott will retten.
Gott will retten.
SOS.
SOS.
Hör aufs Wort.
Hör aufs Wort.
SOS.
Gott will retten,
SOS,
lauf nicht fort.
Gott, unser Vater, liebt alle Menschen, große und kleine, dich und auch mich. Denn alle Menschen hat er geschaffen, hat keine Angst, er sorgt auch für dich. SOS,
SOS.
Gott will retten, SOS, hör aufs Wort,
SOS,
Gott will retten,
Gott will retten,
SOS, lauf nicht fort. Jesus ist unser Retter geworden, er starb am Kreuz für dich und auch mich. Lebendig ist auferstanden, komm doch zu mir, so ruft er auf dich. SOS,
SOS,
Gott will retten,
Gott will retten.
SOS,
SOS,
hör aufs Wort,
hör aufs Wort.
SOS,
SOS,
Gott will retten,
Gott will retten.
SOS,
SOS,
lauf nicht fort. Weil viele Menschen Jesus nicht kennen, braucht er als Boten dich und auch mich. Denn seine Kraft kann Herzen verändern, und wenn er will, geschieht es durch dich. SOS,
Gott will retten.
SOS,
SOS,
hör aufs Wort.
SOS,
Gott will retten,
SOS,
lauf nicht fort,
klatscht mal mit.
SOS. Gott, wir retten. SOS. Hör aufs Wort.
Hör aufs Wort.
SOS.
SOS.
Gott, wir retten.
Gott, wir retten.
SOS. Lauf nicht fort. SOS.
Da wurde behauptet, sie würde heimlich die Briefe öffnen und lesen. Und um ihr das Handwerk zu legen, da schrieb einer an seinen Freund folgenden Brief. Lieber Paul, wie ich höre, öffnet und liest unser Fräulein von der Post heimlich die Briefe. Um sie zu überführen, setze ich einen Floh in den Briefumschlag. Dein Otto. Er verschloss den Brief, ohne einen Floh reinzusetzen. Als der Brief bei Paul ankam, war ein Floh drin. Also das ist der Beweis dafür, dass die den Brief geöffnet hatte. Nun sind ja solche Leute, die aus Neugierde die Briefe öffnen, harmlos. Weniger harmlos sind Leute, die von Berufswegen in Briefen rumschnüffeln und bei den harmlosesten Äußerungen schon die Flöhe husten hören. Und wirklich gefährlich sind solche Leute, wenn sie die Macht haben, den Briefschreiber irgendwie einzusperren, wie zum Beispiel die Stasi. Also als die noch an der Macht war, da war es ja Wahnsinn, wenn man seine Meinung, seine politische Meinung zum Beispiel klar und deutlich in den Brief geschrieben hätte. Also musste man seine Botschaften verschlüsseln. Ich habe zum Beispiel mal an einem Freund einen Brief geschrieben. Den habe ich in meinen Akten und in anderen Akten finde ich den bestimmt mal wieder. Also der Brief lautet folgendermaßen. Lieber Ronald, was die Entwicklung der Schlagerindustrie betrifft, wird der Pigalle-Schlager je länger, je widerlicher. Die Tendenzen dieser Schlagerindustrie hat man ja schon längst durchschaut. Man wundert sich nur bei jeder neu erscheinenden Platte, welcher Steigerung diese Dekadenz fähig ist, die ihre Kulturbarbarei schon allein durch die Exponierung von Kastraten als Hauptstar dokumentiert. Auf euch wirkt dieser Brief absolut harmlos und bedeutungslos und ihr versteht das überhaupt nicht, weil ihr die Situation nicht kennt, in der der Brief geschrieben worden ist. Ich habe den Brief geschrieben wenige Tage nach dem Bau der Berliner Mauer. Und damals, da war gerade in Deutschland der Schlagermode, Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Und mit meinen Kommentaren über dieses Lied und die westdeutsche Schlagerindustrie, da wollte ich in Wirklichkeit ja was ganz anderes sagen. Ich wollte ja meine Meinung über die ostdeutsche Politik ausdrücken. Und wollte sagen, erstens, jetzt sitzen wir in der DDR in der Falle, wie die große Mausefalle, Pigalle, und das finde ich widerlich. Zweitens, es wird mit der DDR bergab gehen, weil der Mauerbau dekadent ist. Und drittens, der Erbauer der Mauer, der Walter Ulbricht mit der Kastratenstimme, das ist eben ein Barbar, ein Verbrecher. So, das wollte ich sagen. Und der Ronald, an den ich das geschrieben habe, der hat das auch verstanden. Aber wenn ihr schon meine Briefe, die 30 Jahre alt sind, nicht verstehen könnt ohne meine Kommentare, weil euch die Situation von vor 30 Jahren in unserem Land schon wieder fremd ist, da ist ja klar, dass ihr Briefe, die noch älter sind und die aus noch einem anderen Land- und Kulturbereich kommen, noch weniger verstehen könnt. Und es gibt in der Bibel Briefe, die sind 2000 Jahre alt. Und heute ist ein solcher Brief als Predigttext vorgeschrieben. Das ist der Brief an die Gemeinde in Smyrna, das ist das heutige Izmir. Der Mann, der diesen Brief geschrieben hat, ist der Johannes. Der lebte in der Verbannung, das war einer der 12 Jünger von Jesus. Der war Augenzeuge und den haben die Behörden wegen seines Jesusglaubens und wegen seines Jesusbekenntnisses eingesperrt. Auf die Insel Patmos. Und eines Tages, es ist Sonntag, war ungefähr im Jahre 95, da bekommt Johannes von dem auferstandenen Jesus einen Auftrag. Er soll an bestimmte Christengemeinden einen Brief schicken. Und weil jeder Verwandte weiß, dass die Post kontrolliert wird, da muss er eben, damit die Kontrollorgane das nicht verstehen, seine Briefe verschlüsseln. Und das macht auch der Johannes. Der spricht durch die Blume und der benutzt Andeutungen. Und wenn die Schnüffler seinen Brief lesen, verstehen die genauso wenig von dem wirklichen Inhalt wie ihr vorhin von meinem Brief. Ich lese euch den Brief mal vor. Offenbarung des Johannes, Kapitel 2. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna. Diese Botschaft kommt von dem, der der Erste und der Letzte ist, der tot war und wieder lebt. Ich weiß, dass ihr verfolgt werdet und dass ihr arm seid, aber in Wirklichkeit seid ihr reich. Ich kenne die üblen Nachreden, die von Leuten über euch verbreitet werden, die sich als Angehörige des Gottesvolkes ausgeben. Aber das sind sie nicht, sondern sie gehören zum Satan. Habt keine Angst wegen der Dinge, die ihr noch erleiden müsst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. 10 Tage lang wird man euch verfolgen. Haltet durch, auch wenn es euch das Leben kostet. Dann werde ich euch als Siegespreis ewiges Leben schenken. Wer hören kann, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Sieg erlangt, dem wird der zweite Tod nichts anhaben. Diesen Brief können wir nur entschlüsseln, wenn wir die Lage der Gemeinde in Smyrna kennen. Also auf nach Smyrna. Smyrna war eine Hafenstadt, reich, wirtschaftlich bedeutend, hinreißend schön. Sie galt als die Perle Asiens, weil sie alle anderen Städte an Schönheit übertraf. Von einem Ende zum anderen gingen durch die Stadt große, breite Prachtstraßen. Die berühmteste hieß die Goldene. Das war nicht so ein verhutzeltes kleines Gässchen wie die Goldene Gasse in Prag, sondern eine große, breite Allee. Links und rechts standen die Tempel von Apollo, von Aphrodite, und am Ende, wo es zum Berg hochging, auf dem Höhepunkt sozusagen, da stand der riesige Tempel des Gottes Zeus. Das waren also Wallfahrtsorte der Gläubigen. Das waren Touristenattraktionen, das waren sensationelle Bauwerke, die die Macht der griechischen Götter unübersehbar für jeden demonstrierten. Und in dieser Stadt, da lebten auch ein paar Christen. Wo die auch ihren Fuß auf die Straße setzten, waren sie dem Eindruck, also dem Druck dieser heidnischen Religion ausgesetzt. Wo die auch hinsahen, sahen die ein Standbild dieser Götter. Welchen Weg sie auch gingen, überall stand ihnen so ein heidnischer Tempel im Weg. Und was die auch machten und wo sie auch standen, sie standen immer der Macht dieser heidnischen Religion gegenüber. Und wo sind sie heute, diese Mächte und ihre Tempel? Also wenn überhaupt noch Reste davon da sind, da sind es Schutthaufen, auf denen die herrenlosen Straßenköter von Smyrna pinkeln gehen. Wo sind sie denn geblieben, diese mächtigen Götter des Olymp und ihre Tempel? Die sind abgehalftert, die sind von ihren Sockeln geflogen, aus der Mode gekommen, im Museum stehen sie noch als Gipsabdruck. Aber das ist auch schon alles. Nicht mal ihre Namen sind heute noch bekannt. Und wenn die Amerikaner ihre Mondraketen nicht geschmackloserweise nach den griechischen Göttern benennen würden, da hätten die meisten von euch den Namen Apollo wahrscheinlich noch nie im Leben gehört. Und auch der Mann, der ihre Geschichten aufgeschrieben hat, der berühmteste Bürger von Smyrna, der Schriftsteller Stefan Heim, Homer, den kennt heute keiner mehr. Homer, das war der größte aller griechischen Dichter. Heute ist er nur noch Pflichtlektüre für ein paar Gymnasiasten, die Griechisch lernen. Seine Lobeshymnen auf die griechischen Götter, die sind genauso vergessen wie diese Götter selber. Auch seine Anhänger sind verschwunden. Auf der ganzen weiten Welt gibt es nicht eine einzige Gemeinde mehr, die den Zeus anbetet. Und auch im heutigen Smyrna lebt kein einziger Bürger, der bei der Volkszählung in die Spalte Religionszugehörigkeit reinschreiben würde, Zeusist oder Zeusianer oder sowas. Aber die Hälfte aller Bürger von Smyrna schreiben heute noch in diese Spalte rein, Christ. Smyrna ist heute ein Zentrum der orthodoxen Frömmigkeit und Theologie. Die Götter mit ihren Verehrungen, die sind verschwunden. Aber die Christen mit ihrer Gemeinde, die sind geblieben. Und nach dieser Information, da können wir ja schon den ersten Satz dieser Botschaft hier verstehen. Diese Botschaft kommt von dem, der der Erste und der Letzte ist. Der tot war und wieder lebt. Hier spricht Christus, der Auferstandene. Jesus gehört nicht zu denen, die eine Zeit lang da sind und dann wieder im Nebel der Geschichte verschwinden. Sein Name gehört nicht zu denen, die eine Zeit lang in jeder Zeitung drinstehen und ein paar Jahre später vergessen sind, wie die Namen so vieler Politiker, Machthaber und Superstars. Er ist der Erste, der Schöpfer dieser Welt, vor allen Göttern und vor allen Götzen. Und er ist der Letzte. Und wenn sie alle abgegessen haben, die Götter und die Götzen und die Systeme und die Weltanschauung, die mächtigen Erbauer von gewaltigen Gedankengebäuden, von beeindruckenden Prachtbauten, von bedrückenden Verbannungsorten. Wenn die alle weg sind vom Fenster ihrer Paläste, wenn die gestürzt sind von ihren Posten, wenn die runter sind von ihren hohen Rössern und ihren Denkmalsockeln, wenn die Staub sind, vergessen, verweht und versunken, wenn diese ganze Welt versinken wird, Jesus ist der Letzte. Den Göttern und den Götzen von damals und von heute wirst du nie wieder begegnen. Aber dem Jesus, der diesen Brief geschrieben hat, dem wirst du nochmal begegnen. Er ist der Letzte. Der steht am Ende der Geschichte der Menschheit und der steht auch am Ende der Geschichte deines kurzen Menschenlebens. Der ist ewig. Und weil er der Erste und der Letzte ist, da hat es eben damals nicht geklappt, als sie den im Jahre 33 an den Kreuz genagelt haben und in den Felsgrab reingesperrt haben. Weil er das Leben ist, ist er auferstanden vom Tod. Er lebt, seine Gemeinde lebt und Jesus hat seiner Gemeinde versprochen, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. Das heißt, die Gemeinde wird auch bleiben. Die Gemeinde von Smyrna ist der Beweis dafür, dass Jesus nicht gelogen hat. Wie gesagt, diese Gemeinde gibt es heute noch. Aber damals, am Ende des ersten Jahrhunderts, da sah es nicht so aus, als ob diese Gemeinde es noch lange machen würde. Von allen Seiten wurde die unter Druck gesetzt. Und als Jesus, der Auferstandene, sieht, was da in Smyrna los ist, da sagt er eben zum Johannes, jetzt setz dich hin und schreib einen Brief. Jesus diktiert und Johannes schreibt. Diese Botschaft kommt von dem, der Erste und der Letzte ist, der tot war und wieder lebt. Ich weiß, dass ihr verfolgt werdet und dass ihr arm seid, aber in Wirklichkeit seid ihr reich. Und ich kenne die üblen Nachreden der Leute über euch. Ich weiß, sagt Jesus. Ist ja nicht so, als ob Jesus nicht wüsste, was bei uns hier unten läuft. Der Teufel ist los. Und sogar Leute, die sich als fromm ausgeben, die arbeiten im Dienste des Satans gegen die Kirche. Das ist bis zum heutigen Tage so. Damals, wer sich damals in Smyrna als besonders fromm ausgab, das war eine Gruppe von Juden. In dieser reichen Handelsstadt, da gab es auch viele reiche Juden. Wer reich ist, der ist mächtig. Den Juden waren die Christen verhasst, weil die Jesus als Messias gefeiert haben. Und es war für diese kapitalkräftigen Herren, die da die Banken und die Reedereien und das alles besessen haben, eine Kleinigkeit, ihre christlichen Angestellten und Hafenarbeiter wirtschaftlich mal zu boykottieren. Selbstverständlich haben die das nicht offen gesagt, die haben die ja nicht wegen ihres Glaubens entlassen. Nein, die haben denen Unzuverlässigkeit oder Aufsässigkeit vorgeworfen. Jedenfalls haben sie die Christen wirtschaftlich arm gehalten. Und am Schluss lief alles auf eine einzige Frage hinaus. Sag dich von Jesus los und dann wirst du wieder eingestellt. Dann braucht deine Frau keine Heimarbeit machen, dann brauchen deine Kinder nicht mehr zu hungern. Und zu diesen armen Hungerleidern, da sagt Jesus, ich weiß, dass ihr arm seid, aber in Wirklichkeit seid ihr reich. Jesus leugnet nicht die wirtschaftliche Armut. Aber er leugnet, dass der materielle Reichtum die einzige Art von Reichtum ist. Er sagt, ihr habt das tiefste Verlangen eurer Seele gestillt. Ihr habt den Hunger eurer Seele gestillt, der durch nichts und durch niemanden sonst noch befriedigt werden könnte. Ihr habt das Größte, was es gibt, wogegen alle Schätze dieser Welt nichts sind. Ihr habt Frieden mit Gott. Und ich möchte jetzt denen unter euch, die diesen Frieden mit Gott nicht haben, euch möchte ich sagen, solange du diesen Frieden nicht hast, da wird deine Seele verhungern und wenn du materiell alles hast und noch so reich bist. Und wenn du diesen Frieden hast, dann kommst du im Leben zurecht, auch wenn es dir materiell nicht so gut geht. Frieden mit Gott bekommst du, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, als den Herrn deines Lebens. Viele von euch, die haben das gemacht und die haben diesen Frieden erfahren. Und die haben deswegen eine Menge Ärger im Leben schon erfahren müssen. Denn wer mit Gott Frieden schließt, mit dem führt der Satan Krieg. Und für euch gilt das, was Jesus hier sagt. Er sagt, ich weiß, was dich bedrückt. Ich weiß Bescheid. Das heißt, keiner leidet aus Versehen und keiner leidet ungesehen. Und egal unter welchem Druck du stehst, Gott hat dich nicht vergessen. Du bist bei dem nicht abgehakt. Und er kennt auch die Grenzen deiner Belastbarkeit. Das heißt hier im Vers 10, ihr werdet 10 Tage lang wird man euch verfolgen. Das heißt also, auch die Zeit, wo es durch die Schwierigkeiten durchgeht, ist begrenzt. Die hat mal ein Ende. Ich war vor 14 Tagen zu einer Jugendwoche im Westen. Ich sage immer noch Westen, ihr wisst schon, ich meine die alten Bundesländer. Also ich war drüben im Siegerland, das als besonders fromm gilt und wo sie alle kirchlich sind. Und da hat mir ein Jugendlicher eine Frage gestellt, die hatte ich bisher nur hier im Osten gehört, jahrzehntelang. Der hat nämlich zu mir gesagt, ich bin der einzige Christ in meiner ganzen Klasse. Und alle anderen lachen über mich und machen mich fertig. Und ich halte es nicht mehr aus. Und da hat er zu mir gesagt, was soll ich denn machen? Und zu dem habe ich gesagt, lass dich nicht verrückt machen. Bleibe unverrückt an Jesus. Und dann habe ich ihm gesagt, schlag die Bibel auf Offenbarung. Und da steht, sei getreu bis in den Tod. Da will ich dir die Krone des Lebens geben. Und da habe ich ihm gesagt, nimm dir dieses Wort vor die Augen und da halte dich dran fest. Dieses Wort steht hier in unserem Predigtext drin. Dieser ganze Text, das ist so ein Wort, an das man sich halten kann, wenn man nicht mehr weiter weiß. Ich weiß, sagt Jesus, du bist kein Einzelkämpfer. Und du bist nicht allein. Und ich weiß, was die mit dir machen. Und ich weiß über deine Situation Bescheid. Leute, das ist doch was Wunderbares, wenn wir wissen können, Jesus, der Erste und der Letzte, der weiß über unser kleines Menschenleben mit seinen ganzen Schwierigkeiten Bescheid. Und wie gut er Bescheid weiß, das wird gleich in den nächsten Versen deutlich. Die Gemeinde in Smyrna, die hatte ja nicht nur Probleme mit den Juden, sondern vor allem Probleme mit dem römischen Staat. Der römische Staat, das war eine riesige Zusammenballung von vielen Völkern, vielen Religionen, vielen Ideologien. Und er brauchte irgendeine Idee, die das Ganze zusammenhielt. Und da eignete sich am besten die Person des Kaisers in Rom. Den verehrte man, seine Person wurde hochgejubelt und so entstand der Personenkult, der Kaiserkult. Erst haben die Kaiser diesen Kult abgewehrt, haben sie so ein bisschen bescheiden getan. Dann haben sie ihn geduldet, später haben sie ihn anerkannt und am Schluss, da wurde der Kaiser zum Gott erklärt. Am Ende des ersten Jahrhunderts, da wurde der Kaiserkult dann sogar Staatsgesetz. Jeder römische Bürger musste einmal im Jahr erscheinen und so ein bisschen Weihrauch auf dem Altar opfern und sagen, der Kaiser ist Gott. Und wenn er das gemacht hatte, dann kriegte er eine Bescheinigung ausgestellt über die Erfüllung seiner Bürgerpflicht. So eine Bescheinigung, das war so eine Tontafel, da stand drauf, wir, die Beauftragten des Kaisers, haben gesehen, dass ihr geopfert habt. Darunter kommt das Datum und fertig. Wer diese Bescheinigung hatte, der hatte Zugang zu allen Bildungs- und Berufsstätten. Mit dem Schein hast du Schwein. Wer sie nicht hatte, der hatte eben keine Chancen. Der hatte sich seine Zukunft verbaut. Ohne Schein gehst du ein. Das war schon vor 2000 Jahren so. Mit dem Scheinchen konnte man unten am Hafen seinen Kiosk ein Jahr lang weiterführen. Ohne den Schein musste man seine Fischbude eben schließen. Denn wer beim Kaiserkult nicht mitmachte, der machte sich ja verdächtig, hatte sich ja dadurch selber als Staatsfeind entlarvt und war als Heringsverkäufer nicht mehr tragbar. Es ging dem Staat bei dem Kaiserkult überhaupt nicht um Religion, sondern eindeutig um Politik. Denn dass der Kaiser ein Gott ist, also das haben ja nicht mal die allerstrengsten Funktionäre selber geglaubt. Nur die sahen ja schließlich auch, wie die Köpfe und die Namen aller paar Jahre ausgewechselt wurden. Der Name des Gottes war aller paar Jahre ein anderer, je nachdem, welcher Kaiser eben gerade dran war. Die sahen doch auch, dass diese Kaisergötter alle irgendeines natürlichen oder meistens eines unnatürlichen Todes starben. Also, dass das keine Götter waren, das sah ja ein Blinder. Bei dieser ganzen Beweihräucherungsaktion, da ging es nur darum, die politische Loyalität von den Bürgern festzustellen. Und was der einzelne Bürger in seinem Herzen glaubte, das war denen doch völlig egal. Hauptsache er bewies seine Staatstreue. Mit der Formel, der Kaiser ist Gott. Man brauchte nur diese Formel zu murmeln, nur ein paar Körner Weihrauch in die Flammen zu werfen. Und das war alles. Und schon hatte man seine Bescheinigung, konnte wieder ein Jahr lang existieren. Das machten alle so. Das mussten alle so machen. Da machte sich keiner einen Kopf. Das war Vorschrift. Das war eben so. Das ging überhaupt nicht anders. Und was ist denn auch schon dabei? Jeder weiß doch, ist es Heuchelei, staatlich verordnete Heuchelei. Kann man nichts dagegen machen. Also wenn es sein muss und damit ich meine Ruhe habe und damit es noch ein Jahr weitergeht mit mir und der Familie, damit ich einen Job behalte. Was soll's? Der Kaiser ist Gott. Das ist der Satz, das ist das Sätzchen, das ist das lächerliche kleine Sätzchen, was jeder einmal im Jahr murmeln musste und dann war es okay. Und was kein Christ bei Verlust seiner Seligkeit sagen durfte, weil ein Christ niemals einen Menschen als Gott bezeichnen kann. Wenn der römische Staat von den Christen ein Bekenntnis, ein Treuebekenntnis zum Kaiser verlangt hätte, das hätten die leisten können, warum nicht? Aber ein Bekenntnis zum Kaiser als Gott, das ging nicht. Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Das heißt, dem Staat die Abgabe und Gott die Hingabe. Der Staat kriegt unsere Steuern und Gott, der bekommt unser Herz. Christen sind loyale Staatsbürger, aber wenn der Staat verlangt, dass sie das erste Gebot übertreten, dann ist einfach Schluss. Und das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die Christen von Smyrna, die haben sich kompromisslos geweigert, den Vorschriften des Kaiserkultes zu gehorchen. Und damit waren sie wirtschaftlich erledigt. Gesellschaftlich geächtet, politisch verdächtigt, sie hatten sich selber als Staatsfeinde entlarvt. Und das in einer Stadt wie Smyrna, die zu den eifrigsten Verfechtern des Kaiserkultes gehörte. Die hatten schon 200 Jahre vor Christus, da haben die schon als erste Stadt der Welt, der Dea Roma, also der Göttin Rom, einen Tempel gebaut. Und im Jahre 26, da stand Smyrna mit 6 anderen Städten im Wettbewerb um das Recht der Gottheit Tiberius, also dem damaligen römischen Kaiser, einen Tempel bauen zu dürfen. Und Smyrna hat den Wettbewerb gewonnen. Also das waren fanatische Leute, das war einfach der Mittelpunkt des Kaiserkultes. Und dort waren Christen, die das nicht mitmachten. Nicht, weil die Staatsfeinde sein wollten, sondern weil sie Jesus treu sein wollten. Ist ja klar, dass in einer Stadt wie Smyrna jeder Christ sein Leben riskiert hat. Leute, das waren Helden, die da zur Gemeinde gehörten. Und diesen Menschen, die damals ihr Leben riskiert haben, denen sagt Jesus hier, sei getreu bis an den Tod und dann will ich dir die Krone des ewigen Lebens geben. Und das heißt, halte treu an Gott fest, egal was es dich kostet und wenn es dich das Leben kostet. Das ewige Leben ist kostbarer. 60 Jahre später, da lebt in dieser Stadt ein Bischof. Das ist der Polycarp. Und der wird eines Tages verhaftet und der soll gezwungen werden, den Kaiser anzubeten. Noch der Polizeibüttel, der ihn verhaftet, redet auf ihn ein und sagt, was ist denn da schon dabei, Herr, ist der Kaiser zu sagen und ein Opfer darzubringen, wenn man dadurch vor dem Tod bewahrt bleibt. Aber der Polycarp, der bleibt standhaft. Und er wird vor die Wahl gestellt, entweder Jesus zu verfluchen, den Kaiser anzubeten oder zu sterben. Und darauf gibt der Bischof die unsterbliche Antwort. 86 Jahre habe ich Jesus gedient, in denen er mir nie etwas Böses zugefügt hat. Wie kann ich den König, der mich errettet hat, verfluchen? Und da droht man ihm beim lebendigen Leib zu verbrennen. Und da hat Polycarp gesagt, du drohst mir mit einem Feuer, das rasch erlischt, weil du das Feuer nicht kennst, das die Gottlosen beim jüngsten Gericht erwartet und sie auf ewig bestraft. Und er stirbt in den Flammen mit einem Gebet auf den Lippen. Dieser Mann, der hatte den Brief an die Gemeinde von Smyrna gelesen, als er so alt war wie ihr. Und die guten Erfahrungen, die er mit diesem Brief und die er mit dem Schreiber dieses Briefes mit Jesus gemacht hat, die konnte ihm kein Folterknecht einer gottlosen Staatsmacht aus der Seele rausbrennen. Er blieb seinem Herrn treu bis in den Tod. So wie hunderttausende Märtyrer Jesus die Treue gehalten haben. Treu bis zum Tod heißt nicht unbedingt Märtyrertod. Das heißt, wenn du Jesus die Treue hältst und dich zu ihm bekennst, solange du lebst. Und weil Polycarp das gemacht hat bis zuletzt, Da kann er, wie alle Märtyrer, in Anspruch nehmen, was Jesus hier verspricht. Wer überwindet, sagt er, dem wird der zweite Tod nichts anhaben. Den Tod haben wir ja alle vor uns. Sterben müssen wir alle. Die Mächtigen und die armen Schlucker. Die Nichtchristen und die Christen. Sterben wird jeder und du auch. Das ist der erste Tod. Und wenn du jetzt sagst, nach dem Tode, da kommt nichts mehr, dann irrst du dich. Dann kommt Jesus. Der Erste und der Letzte. Und der wird das letzte Wort über dein Leben sprechen. Wo du dann deine Ewigkeit verbringst. Und wenn du an ihn glaubst und ihm die Treue hältst, dann wirst du das ewige Leben haben. Und bist bei ihm in Ewigkeit. Und wenn du nicht an ihn glaubst und ihm nicht die Treue hältst, da wirst du das ewige Leben nicht mit ihm verbringen. Da bleibt für dich nur die Verdammnis. Das ist dann der zweite Tod. Und davor möchte Jesus dich bewahren. Und deshalb ruft er dich heute zu sich und sagt, komm her. Und wenn du zu ihm kommst, da kriegst du nicht nur den Frieden, den er jedem versprochen hat, sondern da kriegst du auch den Ärger, den er angekündigt hat. Jesus sagt ja nicht, die Mächte, die dich umgeben, die werden dich in Ruhe lassen. Im Gegenteil, er sagt zu dir, die werden dich unter Druck setzen, du wirst leiden. Aber er sagt, habt doch keine Angst wegen der Dinge, die ihr noch erleiden müsst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. 10 Tage lang wird man euch verfolgen. Haltet durch, auch wenn es euch das Leben kostet. Dann werde ich euch als Siegespreis ewiges Leben schenken. Wer mit Jesus lebt, muss auch mit ihm leiden. Das sagt uns Jesus von vornherein. Er spielt ja ganz mit offenen Karten. Aber Leute, der Gewinn, der bei Jesus drin ist, der ist mehr als alles andere, was dir diese Welt an Freuden und an Leiden bieten kann. Dreierlei hat Jesus seinen Nachfolgern versprochen. Ihr werdet bedrängt, frei von Furcht und unbeschreiblich glücklich sein. Lasst uns beten.
Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dass du bleibst. Herr, wenn Reiche hinfallen, Personen und Persönlichkeiten sterben, du bleibst. Und du bist am Ende der, der uns in die Arme schließen willst, weil du uns liebst. Herr, du liebst uns so, wie wir sind, und deshalb können wir auch so zu dir kommen. Und du freust dich darauf. Herr, wir müssen uns nicht selber versuchen zu erneuern oder neu oder besser zu machen, sondern Herr, du willst das tun, indem du in unserem Leben wirkst und uns begleitest. Herr, ein Leben mit dir ist nicht ein Höhenflug, Herr, sondern es ist ein Leben auch manchmal durch Leid und durch Tiefen und Täler. Aber in diesem Leid und in diesen Tälern bist du da. Herr, du hältst uns. Und Herr Jesus Christus, du willst uns beschenken, aber dafür erwartest du auch eine Entscheidung für dich. Jesus Christus, bitte schenke, dass wir fähig werden, diese Entscheidung auszuführen, Herr, heute, jetzt und hier, wenn wir angesprochen worden sind, dass wir nicht davonlaufen. Jesus Christus, hab Dank, dass du uns rufst, weil du uns liebst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Wenn ich Angst habe oder wenn ich traurig bin, dann habe ich den Blues. Deshalb steht das folgende Lied, was wir singen wollen, im Blues. Aber es steht nicht nur im Blues, sondern es steht im swingenden Blues. Der Swing, der steht nämlich für Fröhlichkeit, für Dankbarkeit. Es geht nämlich weiter, denn Jesus sagt, in der Welt habt ihr zwar Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt schon besiegt. Deshalb habt Mut. Und es wäre schön, wenn ihr zu dem Lied mit aufstehen könntet. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Doch ich habe die Welt schon besiegt. Deshalb sage ich euch, habt nur Mut. Das Raumschiff, die Erde, kein sicherer Ort. Die meuternde Mannschaft warf Gott über Bord. Der Traum ist geplatzt, die Kontrolle verloren. Die Trennung von Gott hat nur Böses gefroren. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Doch ich habe die Welt schon besiegt. Deshalb sage ich euch, habt nur Mut. Der Stachel des Krieges sitzt tief in uns drin. Das Völkergemetzel ergibt keinen Sinn. Die Schreckensgespenster bekommen Gestalt als Hunger und Terror und nackte Gewalt. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Doch ich habe die Welt schon besiegt, sie besiegt. Deshalb sage ich euch, habt nur Mut. In der Welt habt ihr Angst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Doch ich habe die Welt schon besiegt. Deshalb sage ich euch, habt nur Mut. Die Menschheit erstickt bald am eigenen Müll. Millionen erfasst so ein Ohnmachtgefühl. Am Sturm stehen heute die Zeichen der Zeit. Vielleicht ist das Ende der Welt nicht mehr weit. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Doch ich habe die Welt schon besiegt. Sie besiegt. Deshalb sage ich euch, habt nur Mut.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.